Sie haben es sicher vorher schon in dem Text mitbekommen. Es ist kein einfacher Text heute Morgen. Und ich möchte mit Ihnen heute Morgen eine Reise unternehmen, die erstmal ganz aus der Ferne beginnt. Und wir werden uns dann aber recht zügig dem Ziel nähern. Mir ist es deshalb wichtig, diese Reise zu unternehmen, weil ich in der Vorbereitung wieder mal gemerkt habe, wie alles, was wir in der Bibel lesen, einen großen Zusammenhang hat. Und da bitte ich um das erste Bild. Ja, also zugegeben, die Reise beginnt weit weg. Sie sehen hier unseren Erdball und letzten Endes geht es um diese Kugel und uns Menschen, die darauf leben. Wir haben vorher gesungen, Herr des Himmels, der Himmel und der Erden. Und in diesem Wort, im Wort Gottes, geht es letztendlich um den Sohn Jesus Christus, der alles in seiner Hand hält. Wenn wir also die Bibel vor uns haben, dann ist es ein Werk, um den es um Christus geht. Und diese einzelnen Abschnitte in der Bibel sind wie Kontinente. Jeder hat einen wichtigen Teil und trägt zum Ganzen bei. Als zweites Bild. Denn es geht in der Bibel letztendlich um die frohe Botschaft Jesu Christi, das Evangelium. Dieses Evangelium wird im Alten Testament vorbereitet, in den Evangelien offenbart, in der Apostelgeschichte verkündet, in den Briefen ausgelegt und in der Offenbarung des Johannes schließlich vollendet. Heute Morgen widmen wir uns einem dieser Kontinente, nämlich den Evangelien. Die Evangelien sind nicht vier verschiedene Biografien von Jesus Christus, sondern jeder Evangelist zeigt uns Jesus von einer anderen Seite und betont einen ganz besonderen Aspekt des Wesens und des Werkes von Gottes Sohn. Lukas, in dem der Text heute enthalten ist, schrieb das längste der vier Evangelien. Er gehörte nicht zum Kreis der 12 Jünger, sondern war Mitarbeiter des Apostels Paulus, was im Philemonbrief, im 2. Timotheus und auch im Kolosserbrief erwähnt wird. Wahrscheinlich war Lukas Grieche und er schrieb diesen Brief an Theophilus, einen Griechen, und an die griechische Gemeinde. Im weiteren Sinne natürlich ist dieser Brief an uns alle geschrieben. An alle, die auf der Suche sind. Denn, so heißt es im Lukas-Evangelium, des Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Dies ist ein Schlüsselvers von Lukas und steht im Kapitel 19, Vers 10. Im Lukas-Evangelium gibt es besonders viele Gleichnisse. Gleichnisse, die als Sondergut bezeichnet werden, weil sie nur hier vorkommen. Und es ist nicht so, dass die anderen Evangelisten das vielleicht vergessen hätten. Nein, wie vorher schon gesagt, jeder betont etwas ganz Besonderes am Leben von Jesus Christus. Bei Lukas zum Beispiel werden viele Heilungen geschildert. Und das ist verständlich, wenn man bedenkt, dass Lukas Arzt war. Ärzte interessieren sich für Heilungen. Das ist ihr Beruf. Und das hat mir auch wieder gezeigt, wie individuell Gott auch auf den Menschen eingeht und wie seine Persönlichkeit da mitschwingt. Jetzt sind wir also unterwegs und stoßen hier auf eine Geschichte im Kapitel 16. Das nächste Bild. So müssen wir uns das etwa vorstellen, denn diese Geschichte ist kein einfacher Weg, wie Sie es auf diesem Bild sehen. Es hat ja schon einige übliche Pflanzen, aber es ist auch karg und steinig. Wie eben in dieser Geschichte. Sie sehen, es ist kein Wellnessprogramm, an dem es allen gut geht und für die es bei allen auch gut ausgeht, auch wenn wir es manchmal gerne so hätten. Wir hören in dieser Geschichte vom reichen Mann und vom armen Lazarus. Und wir fragen uns, was hat eigentlich der Reiche getan, dass er in den hebräischen Schoel muss? Und was hat Lazarus getan, dass er in Abrahams Schoß getröstet wird? Es wäre vielleicht schön, wenn wir lesen würden, der arme Lazarus war ein frommer Mann, der sein Leben lang Gottes Willen getan hat, und der Reiche war ein egoistischer, gottloser Mensch, der sich nur um sich selbst gedreht hat. Aber das steht da nicht. Wenn wir nun lesen, dass der eine wegen seiner Armut in den Himmel kommt und der andere wegen seines Reichtums in die Hölle, dann haben wir ein großes Problem. Denn wir leben hier in Deutschland und Deutschland gehört bekanntlich zu einem der reichsten Länder dieser Erde. Und sogar die, die im Vergleich nicht so gut gestellt sind, haben doch noch recht viel gegenüber dem Rest der Welt. Dann könnten wir mit unserem Haus, DVD-Player, Mountainbike oder anderen Annehmlichkeiten uns gleich einen Platz in der Hölle buchen. Kein Platz an der Sonne, sondern an einem Ort des Leidens. Aber so einfach ist es nicht. Wir müssen näher nachschauen, wir müssen schauen, an wen dieses Gleichnis gerichtet ist. Wir nehmen uns nochmal das Lukas-Evangelium vor und wir schauen nach. Wir lesen von drei Gleichnissen, bei denen es im Lukas-Evangelium um den Reichtum geht. Nämlich der reiche Kornbauer im Kapitel 12, der ungetreue Haushalter, auch im Kapitel 16, und jetzt der reiche Mann und der arme Lazarus. Jesus erzählte seinen Jüngern das Gleichnis vom untreuen Verwalter und endete mit den Worten: Kein Knecht oder Hausverwalter kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhangen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Dies alles hörten auch die Pharisäer, die geldliebend waren und verhöhnten und verspotteten ihn. Und jetzt in unserem Text wendet sich Jesus mit dem Gleichnis, welches wir vor uns haben, direkt an die Pharisäer. Es geht hier um diese beiden Männer. Der eine ist wohlhabend, lässt jeden Tag eine Party schlagen, lebt in Saus und Braus. Über seinen Glauben lesen wir nichts. Ob er jeden Tag vielleicht in die Synagoge gegangen ist oder ob er aus einer gottesfürchtigen Familie stammt, nichts ist von dem in dem Text erwähnt. Und vor seinem Tor sitzt der arme Lazarus. Jetzt bitte das nächste Bild. Hier haben wir eine Darstellung aus der Zeit der Renaissance. Stören Sie sich bitte jetzt nicht am Ambiente. Das war eben in der damaligen Zeit so, also so hat es wahrscheinlich nicht ausgesehen. Aber heute wäre es vielleicht eine prächtige Villa. Energiesparhaus mit großem Garten und so weiter. Jetzt damals von dem Maler der Renaissance wurde so dargestellt. Im Hintergrund sehen Sie die reichen Leute und ganz vorne an der Treppe sitzt der arme Lazarus. Hier können wir sehen, er sitzt direkt am Eingang und er erbettelt sich dort, was er hoffentlich für den Tag bekommt. Und damit nicht genug, er hat auch noch Geschwüre, er ist sehr krank, was das Ganze auch noch verschlimmert. Sozialdienste und sowas gab es ja früher nicht, er war also auf Almosen angewiesen. Und jetzt kommt's, jedes Mal, wenn der Reiche sein Haus verlässt oder verlassen musste, dann musste er über diesen Armen hinwegsteigen. Stellen Sie sich vor, so ein armer Mensch würde direkt vor Ihrer Wohnungstür sitzen. Ja? Dem können Sie einfach nicht übersehen. Ja? Und das täglich. Ja? Und dann sagt der Text, bei beiden lief die Zeit ab. Beide starben und es heißt, dass der eine von den Engeln in Abrahams Schoß getragen wurde und der andere, so heißt, wurde ganz einfach begraben. Jesus berichtet nun vom Totenreich, ein Ort, an dem es zwei Seiten gibt und diese Seiten durch eine tiefe Kluft getrennt sind. Der Reiche sieht seine Auswegslosigkeit und er bittet um Linderung, um kühlendes Wasser. Er scheint auch Abraham zu kennen. Und das gibt uns den Hinweis, dass er mit dem Glauben der Juden vertraut war. Doch Abraham gibt ihm eine Abfuhr. Er nennt ihn mein Kind und sagt, Lazarus habe Böses erfahren und er Gutes. Deshalb werde Lazarus nun verwöhnt und er gepeinigt. So ist es. Der eine wird getröstet, der andere wird geröstet. Der Reiche bittet nun, er soll doch seine Brüder warnen, damit es ihnen nicht auch so ergehe. Ja, er soll sogar einen Toten auferwecken, der zu ihnen geht, damit sie Buße tun. Aber Abraham schmettert dies ab. Sie haben das Gesetz, sie haben die Propheten und wenn sie denen nicht glauben, dann werden sie auch an einen Auferstandenen nicht glauben. Das hat sich ja dann auch wenig später gezeigt. Christus ist auferstanden und man hat nicht geglaubt. Man wollte nicht glauben. Es braucht keine Wunder. Nein, Wunder helfen nicht. Die Frage, die harte Frage, die dieser Text stellt, ist, wo werde ich die Ewigkeit verbringen? Eigentlich wollen wir uns mit dieser Frage nicht befassen. Ja, wir sind für Gerechtigkeit. Ja, Gutes soll belohnt und Böses bestraft werden. Aber dies erscheint uns doch, mir auch, in diesem Text doch sehr hart. Gemessen an 80 Jahren ist eine Ewigkeit doch ziemlich lang. Und Ewigkeit ist letztendlich für uns ja gar nicht zu erfassen. Woody Allen hat mal scherzhaft gesagt, die Ewigkeit dauert sehr lange, besonders am Schluss. Aber es gibt keinen Schluss. Es ist sicher falsch, wenn wir sagen, dass der Arme in den Himmel und der Reiche in die Hölle kommt. Wir wissen, dass der Glaube an Christus uns rettet. Aber wir sollen mit dem, was wir haben, achtsam umgehen. In Vers 9, gleich am Beginn von gleich, vom untreuen Verwalter, sagt Jesus zu seinen Jüngern, so klug wie dieser Verwalter sollt auch ihr das Geld einsetzen, das so viele zum Unrecht verführt. Helft damit solchen Menschen, die eure Hilfe brauchen. Dann werdet ihr, wenn euch das Geld nichts mehr nützen kann, von Gott einen Platz im Himmel bekommen. Wir sind überzeugt, denke ich, dass wir das, was wir haben, auch einsetzen sollten. Sei es Talent oder Geld. Wenn wir das, was wir haben, nicht einsetzen, dann nützt es uns nichts. Der Reiche hätte Lazarus an seinem Reichtum teilhaben sollen. Er hätte ihn sehen und ihm helfen sollen. Denn Glaube und Handeln haben miteinander zu tun. Da wird niemand was anderes sagen. Niemand von uns würde die Vorzüge ein Vegetarier zu sein vertreten und dann rübergehe und bei Mater täglich 6 Schnitzel kaufe. Ja, da ist man nicht glaubwürdig. Nein, wir wollen authentisch sein. Ja, ich weiß auch, wir sind nicht vollkommen, wir machen Fehler, ich habe Fehler und ich widerspreche mir manchmal auch. Aber ich bin unterwegs, unterwegs mit Christus. Und natürlich ist auch der Gedanke des Armen, wer ist das, wer kann das sein? Wir leben in einer globalen Welt, in der wir in Sekundenschnelle Nachrichten aus dem hintersten Teil der Erde bekommen. Wir hören, wenn in Nepal Erdbeben sind, wir hören von Kriegen auf der ganzen Welt und wir bekommen dieses Leid dieser Welt, diese Armut, diese vielen Sorgen wie ein Wasserfall über uns. Und man könnte fast verzweifeln an dem, was wir alles da hören. In diesem Text geht es um den, der ganz nahe ist, nicht um jemanden ganz weit weg. Und ich glaube, dass es auch keine Regel dafür gibt, wem man jetzt helfen sollte. Ich denke, dass Gott viele Möglichkeiten hat und jedem das aufs Herz legt, für was er sich einsetzen und engagieren möchte. Ein Gedanke noch, bevor ich zum Ende komme. Irgendwie hatte ich den Eindruck, dass wir in beiden dieser Männer sind. Wir haben Geld und wir sind gleichzeitig auch arm. Niemand von uns hat vor Gott etwas vorzuweisen, was uns Gerechtigkeit schaffen könnte. In dem Punkt sind wir alle arm, sind alle bedürftig. Und darum, denke ich, geht es auch in diesem Text. Der Reiche hat alles und deshalb fragt er nach nichts. Der Arme ist offen und er ist offen für die frohe Botschaft. Und das ist was für mich. Gott hat etwas ganz Persönliches für mich. Und mit diesem Gedanken sind wir wieder am Anfang unserer Reise, denn es geht um Christus. Er ist, der unserem Leben Richtung gibt. Lukas spricht vom Heiland. Dieses Wort kommt in der Bibel erstmals vor und außerhalb vom Lukas-Evangelium nur einmal, nämlich bei Johannes 4, Vers 42. Er ist der Heiland, der unserem Leben Heil gibt und in diesem Heil können wir leben und handeln. Er ist mit uns unterwegs. Lassen Sie uns mit ihm gehen.